HR Info. Kulturlust.
Mit Christoph Schäffer. Popmusik mit deutschen Texten ist mal wieder en vogue. Nach den Altmeistern Lindenberg und Grönemeyer, der neuen deutschen Welle, den Punkern und Rappern sind jetzt die jungen Frauen dran mit witzigen Arrangements und intelligenten Texten. Eine dieser Deutsch-Pop-Sängerinnen ist die Berlinerin Dorothea Kehr, die sich und ihre Band einfach nur Dota nennt. Gerade ist ein neues Album von Dota herausgekommen und auf Tour ist sie auch noch. Wir stellen sie vor in dieser Sendung. Außerdem schauen wir nach Berlin zur Fashion Week und nach Wiesbaden zum HR2 Hörfest. Und es gibt den Filmcheck, heute Boulevard, der letzte Film mit Robin Williams. Am Anfang, noch als Teenie, spielte sie auf der Straße Saxophon. Heute steht sie mit Gitarre und Band auf der Bühne größerer Clubs und hat gerade ihr 8. Studioalbum veröffentlicht. Zwischendurch ein komplettes Medizinstudium und 2 Kinder auf die Welt gebracht. Die Berliner Sängerin Dota hat mit 36 schon einiges geschafft. Herausragend sind ihre Texte, poetisch, politisch, persönlich. Musikalisch bewegt sie sich zwischen Folk und Pop, Jazz und Bossa Nova. Neuerdings experimentiert sie auch mit elektronischen Klängen. Keine Gefahr, so heißt das neue Album von Dota und ihrer gleichnamigen Band, das gerade erschienen ist und das uns Dota jetzt selbst vorstellt.
Leiden kann, ist, wenn Musik sowas Kalkuliertes hat, sowas Kopiertes, so, wenn man hört, irgendwas ist wirklich darauf hingeschrieben mit der Absicht, in einem bestimmten Format von Mainstream-Radio zu laufen. Es gibt immer wieder gute Popsongs, wo man merkt, die sind so aus sich selber entstanden, da ist im Kern irgendwas Echtes.
Wer ist drin, wer ist draußen, ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen.
Ich sehe mich selber gar nicht jetzt als politische Liedermacherin. Ich drücke mich nur nicht darum herum. Es kommt halt in meinen Liedern vor, weil es in meinem Leben vorkommt, mich davon berühren zu lassen, von dem, was vor sich geht.
Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein.
Ich habe sehr lange an dem Stück gearbeitet, weil ich es sehr schwierig fand, einen textlichen Zugang zu finden, ja, der nicht einfach nur bedrückend ist, sondern so eine positive Utopie entwirft.
Wir ziehen eine Grenze im Himmel, ein Gott ist hier und einer ist dort. Dann drohen sie sich mit den Fäusten in Ewigkeit und so fort. Da muss es was Besseres geben, Frieden bringt kein Götterbote. Wir haben's ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht, das gab sehr viele Tote. Nennt mich naiv, es ist mir egal, aber ich finde es reicht. Ich suche das Land, in dem jeder dem anderen in Staatsunangehörigkeit gleicht. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner.
Eigentlich wirklich eine kurze Phase, in der ich auf der Straße gespielt habe, und die hat sich so daraus ergeben, dass ich halt Lieder geschrieben hatte und die gerne ausprobieren wollte. Und dann ist ja nicht automatisch ein Publikum da, was zum Konzert kommt. dann bin ich eben dahin gegangen, wo Leute waren und habe da meine Lieder ausprobiert. Den Titel schön, weil überall so viel Angst geschürt wird. Die ganze Zeit dauernd geht es um so viel Angst, die verbreitet wird. Und ich fand das ganz schön, einfach zu sagen, hey, keine Gefahr. Also von meinem Album geht erstmal keine Gefahr aus.
So harre ich aus, mehr als trunken, warte ab, was es noch bringt. Draußen die Welt liegt im Dunkeln versunken und ich hoffe darauf, dass der Zauber gelingt.
Es war zufällig so, dass ich angefangen habe, elektronische Musik zu mögen und zu hören. Und unser Schlagzeuger wollte damit gerne experimentieren. Und dann passte das auch gut zu einigen der Lieder, die wir gerade hatten. Ja, ist spannend.
Keine Gefahr. Der Titelsong des neuen Albums von Dota. Die Berliner Sängerin ist mit ihrer Band gerade auf Tour. Am 6. Februar kommt sie nach Heidelberg, am 21. Mai nach Frankfurt. Dota aus Berlin. Und wir bleiben in der Hauptstadt, denn dort geht seit Montag die Berlin Fashion Week über die Bühne oder besser über den Laufsteg. Als Modehauptstadt hat sich Berlin international zwar noch nicht durchsetzen können, aber es gibt junge Talente zu entdecken, die in Berlin auch gezielt gefördert werden. Julia Wiesmann hat zwei von ihnen getroffen.
Bobby Colladé ist einer der Shootingstars von der Kunsthochschule Weißensee. Er kam vor 10 Jahren aus Uganda nach Berlin. Sein Vater kommt aus Deutschland, seine Mutter aus Nigeria. Gleich mit seiner ersten Kollektion im Sommer 2013 hat er für Aufsehen gesorgt. Der heute 28-Jährige gewann den Wettbewerb Start Your Fashion Business des Berliner Senats und bekam finanzielle Starthilfe.
25.000 Euro, geil. Sorry, es war einfach genial. Ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen und die Unterstützung war großartig, aber es hatte eigentlich damit aufgehört. Und wenn du wirklich einen Wettbewerb machst und der heißt Start Your Fashion Business, dann musstest du eigentlich dem Gewinner die Möglichkeit geben, um quasi ein Geschäft aufzubauen.
Genau das soll jetzt mit dem German Fashion Council gelingen. Die Modelobby wurde vor einem Jahr unter der Leitung von Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp gegründet, um deutsche Designer zu fördern. Längst überfällig, denn es mangelt nicht an gutem Design, sondern an einer Infrastruktur, sagt Bobby Colladé.
Du kannst nicht einfach da sitzen und hoffen, dass irgendjemand deinen Mantel kauft, weil der Mantel schön aussieht. Bis ein Kleidungsstück bei irgendjemand zu Hause hängt, geht es durch so viele Hände, das kriegt leider der Endkonsument nicht immer mit.
Bisher befindet sich der German Fashion Council allerdings noch im Aufbau. Aufmerksamkeit bekommen die jungen Designer aber jetzt schon durch Plattformen wie den Berliner Modesalon. Im Kronprinzenpalais unter den Linden stellen Nachwuchsdesigner ihre Kollektionen aus. Zu den Auserwählten zählt auch der 28-jährige William Fann, der seinen Master ebenfalls an der Kunsthochschule Weißensee gemacht hat. Zuvor hatte er bereits bei Alexander McQueen in London gearbeitet. Fann kommt aus Hannover und hat asiatische Wurzeln. Sein kleines Atelier in Berlin-Mitte ist vollgestopft mit Kleidern seiner Kollektion für den nächsten Herbst und Winter. Dunkle Wollstoffe dominieren, ab und zu glitzert etwas Goldenes hervor. Höhepunkt ist eine goldene Disco-Hose.
Ja, das ist ein goldenes Spiegel-PVC und eigentlich untragbar. Aber ich hatte Lust dazu, weil es einen wahnsinnigen Effekt auch hat, also auf dem Laufsteg. Und ich hatte Lust, lauter zu sein diese Saison.
Statt Leder verwendet er Baumrinde, Colladés Markenzeichen. Es nennt sich Lubugo, eine Tradition aus Ost- und Westafrika. Die Rinde wird vorsichtig vom Feigenbaum abgetrennt und so lange mit einem Holzhammer bearbeitet, bis sie ganz dünn und biegsam wird. Mit diesem nachwachsenden Material will Colladé weiter experimentieren und daraus Taschen und andere Accessoires machen. Die Mode von Bobby Colladé steht für die Kulturvielfalt in Berlin.
William Fann und Bobby Colladé, zwei junge Designer in Berlin. Julia Wiesmann hat sie uns anlässlich der Berlin Fashion Week vorgestellt.
HR Info. Kulturtipp.
Und der kommt auch heute wieder von einem der führenden Köpfe der hessischen Kulturszene, nämlich von Beate Kempfert, Chefin der Opelwillen in Rüsselsheim. Sie schickt uns in eine Ausstellung in der Schirn-Kunsthalle Frankfurt, die nur noch knapp 3 Wochen zu sehen ist. Es geht um die weibliche Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Titel Sturmfrauen.
Das lohnt sich unbedingt, weil die Kunstgeschichte neu betrachtet wird. Und zwar sind nur Frauen vorgestellt. Sturm war der Titel einer Zeitschrift, die Herbert Walden gegründet hat. Sturm war dann auch der Name seiner Galerie. Und Sturm wurde dann auch Programm sozusagen für eine neue Zeit. Herbert Walden kann man sich vorstellen wie so ein junger Galerist, der an allem Schrägen quasi Gefallen gefunden hat. Und vor allen Dingen war er der einzige Galerist, der auch Frauen vorgestellt hat. Man geht durch eine Ausstellung von Malereien, Zeichnungen, vielen Glasfensterentwürfen, vielen Material, das man auch lesen kann, Buchentwürfen, Druckgrafik, Marionetten, Kostümen, also einfach überbordend diese Ausstellung. Auch für Fachpublikum ist das eine Sensation, viele Namen, vielen Frauen zu begegnen, die noch nicht in der Kunstgeschichte aufgeschrieben worden sind. Und das macht das Ganze auch besonders spannend. Also eine Lawine. Anja Schulz ist dort vorgestellt, eine junge Frau. Ihr Porträt sieht schon sehr fordernd aus, eine selbstbewusste, aber vielleicht auch ernste und sich selbst zerfleischende Person, also ein richtiger Künstlertypus. Liest man weiter, hört man dann, dass sie 1924 erst ihren Geliebten erschossen hat und sich dann selbst. Also jemand, der sich wirklich an die Grenze gebracht hat in der Tätigkeit, aber umso heiterer ihre Entwürfe. Sie selbst hat Theater gemacht auf der Straße, auch mit ihrem Mann, heute würde man Performance vielleicht auch sagen, hat sich eigentlich vom jeglichen kommerziellen abgewendet. Aber die Kostüme sind wirklich zum Niederknien. Ja? Lebensgroß, bunt, farbig, ja, teilweise futuristische, aber auch tierhafte, architektonische Ganzkörpermasken. Hier sind sie wirklich Puppen übergestülpt. Teilweise gibt es auch so Konstruktionen, dass sie nämlich auch diese Kostüme in Aktion sehen, also mit ausladenden Schritten oder winkenden Armen oder irgendwie in dieser Form, dass sie fast das Gefühl haben, da ist was in Bewegung. Wirklich auch das unglaublich, so in dieser Form auch noch nie gesehen.
Sturmfrauen, Künstlerinnen der Avantgarde in Berlin 1910 bis 1932. Die Ausstellung in der Frankfurter Schirn ist noch bis zum 7. Februar zu sehen. Das war der Kulturtipp von Beate Kempfert. Als Robin Williams im Sommer 2014 starb, da hatte ihn die Welt vor allem als Komiker im Kopf. Dabei hatte er doch seine größten Erfolge als Charakterdarsteller gefeiert. Auch das Leben von Robin Williams selbst war ein Drama. Alkohol- und Drogenprobleme, Depressionen und später die ersten Anzeichen von Parkinson. Jetzt, anderthalb Jahre nach seinem Freitod, kommt der letzte große Film mit Robin Williams in unsere Kinos, Boulevard. Ein großer, würdiger Abschied, meint Simone von der Forst.
HR Info, der Filmcheck.
Nolan ist 60 und arbeitet als braver Bankangestellter in Nashville, Tennessee. Er kümmert sich rührend um seinen seit einem Schlaganfall vor sich hin vegetierenden Vater und führt ansonsten ein unaufgeregtes Leben und eine harmonische Ehe mit seiner klugen und ebenso unaufgeregten Frau Joy. Bis ihm eines Abends auf dem Rückweg von einem Krankenbesuch der Stricher Leo vors Auto läuft.
Hey! Oh Gott, pass doch auf, wo du hinfährst!
Hey, ist alles in Ordnung? Ich habe sie einfach nicht über die Straße kommen sehen, wissen Sie? Es ist nur, ich habe wahnsinnige Angst davor, jemandem weh zu tun, wissen Sie? Ich war irgendwie abgelenkt von dem Ganzen hier. Es tut mir wahnsinnig leid, eigentlich.
Was, willst du mich mitnehmen?
Wie bitte?
Ich habe gefragt, ob du mich mitnehmen willst.
Ganz zaghaft, in kleinen Schritten, wird der zaudernde, leise Nolan lauter und mutiger und findet durch Leo zu seinem verschütteten Ich.
Die Schauspieler.
Robin Williams brachte die Welt als Morg vom Org, als Kindermädchen Mrs. Doubtfire oder in The Birdcage zum Lachen, im Club der Toten Dichter zum Weinen, in Good Will Hunting und König der Fischer zum Nachdenken und lehrte sie in Insomnia und One Hour Photo das Fürchten. In seinem letzten Film Boulevard wandelt er sich als desillusionierter Nolan, der wie betäubt durch sein ereignisloses Leben läuft, glaubwürdig und mitreißend zu einem lebendigen Mann voller zwiespältiger Gefühle. Dabei lässt er dem noch unbekannten jungen Robert Aguirre als Leo schauspielerisch genug Raum. Auch Leo ist zerrissen und mehr als ein junger Kerl, der einen alternden, unsicheren Freier ausnehmen will.
Wieso machen wir eigentlich nicht mehr?
Oh, wir machen schon genug. Es ist...
Nein, du weißt schon, ich meine Sex und so.
Keine Ahnung.
Vielleicht, weil du eine Frau hast?
Vielleicht.
Ist das hier kein Fremdgehen?
Doch, vermutlich schon.
Großartig aber besonders Kathy Baker, bekannt vor allem aus dem Fernsehen, wie zuletzt den Jesse Stone-Krimis mit Magnum-Darsteller Tom Selleck. Als Nolans Ehefrau Joy bewegt sie sich gekonnt glaubwürdig in einer heilen Welt aus schönem Schein. Joy möchte sich gern weiter belügen, aus Gewohnheit und der Angst vor einem Neuanfang, ohne die trügerische Sicherheit einer bequemen Zweisamkeit.
Der Regisseur.
Dieter Montiels Verfilmung seines autobiografischen Romans Kids auf den Straßen von New York sorgte vor 10 Jahren zu Recht für viel Aufmerksamkeit. Seitdem hat der New Yorker Regisseur das ein oder andere ganz gute Action-Drama gedreht. Mit Boulevard blickt Montiel wieder sehr gekonnt auf Zwischenmenschliches. Dabei ist schon allein sehenswert, wie er einzelne Dialogszenen ausleuchten oder seinen Hauptdarsteller in einem Coming-out-Monolog mit seinem gelähmten Vater reden lässt.
Sehenswert?
Boulevard ist ein leiser, zurückhaltender Film. Traurig und heiter, macht wütend, lässt den Kopf schütteln und vor allem mitfühlen. Und immer dann, wenn man sich mit Schrecken die nächste Demütigung in Nolans Geschichte ausmalt, nimmt der Film genau diese Wendung nicht und bleibt so genauso unvorhersehbar wie das echte Leben.
HR Info, der Filmcheck, auch auf hrinforadio.de.
Boulevard, der letzte Film mit Oscar-Preisträger Robin Williams in der Hauptrolle, kommt jetzt in unsere Kinos. Der Filmcheck von Simone von der Forst. Und jetzt wird es sportlich in der hr-Info Kulturlust, denn beim Jugendclub und beim Generationenclub des Staatstheaters Kassel wird das Improvisieren auf der Bühne jetzt als sportlicher Wettkampf betrieben. Die Schauspieler müssen dabei auf alles gefasst sein, denn das Publikum bestimmt, was sie improvisieren sollen. Jens Wellhöhner hat sich so einen Rampensau-Wettbewerb angeschaut.
5, 4, 3, 2, 1, go!
Das Publikum gibt den Countdown, dann geht es los. Die Darsteller sollen jetzt eine Szene in der Sauna spielen. Das hat sich das Publikum so gewünscht. Jetzt lädt Regisseur Thomas Hof die Zuschauer noch einmal ein. Sie sollen vorschlagen, welche Gefühle die Schauspieler darstellen sollen.
Gut, mit welchem Gefühl startet Renate?
Hass.
Hass? Ja, Hass. Mit welchem Gefühl startet Barbara?
Freude.
Mit Freude?
Jetzt müssen die 4 Darsteller sich ganz spontan etwas überlegen, denn eine Vorbereitungszeit gibt es nicht.
5, 4, 3, 2, 1, go!
Guten Tag. Ist das nicht herrlich?
Mein Gott, nun hören Sie doch mal auf zu quaken.
Das finde ich auch.
Das schnelle Improvisieren haben die Darsteller 2 Monate lang intensiv geübt. Nach Feierabend bzw. Schulschluss, denn sie sind ausnahmslos Laien. Insgesamt knapp 40 Jugendliche und Erwachsene machen mit. Der Jüngste ist 14, die Älteste über 60. Auf der Bühne müssen sie ihre Gefühle blitzschnell wechseln, denn das Publikum darf sich immer wieder neue Gefühle wünschen. Dabei kommen manchmal sehr merkwürdige Vorschläge.
Wanderlust.
Das muss ein echter Müller sein, den niemand hier aus Wandern
ein. An diesem Abend ist alles erlaubt. Hauptsache, es macht Spaß. Große Kultur ist das sicherlich nicht und überschreitet manchmal die Grenze zum Klamauk. Das Wichtigste ist aber, dass in den Laiendarstellern die Spielfreude geweckt wird, sagt Regisseur Thomas Hof. Er arbeitet als Theaterpädagoge am Staatstheater Kassel.
Was aber für die Leute, die hier sind, neu ist, ist, dass sie zum ersten Mal in dieses kalte Wasser geschmissen werden. Ja? Also die jetzt eben nicht in dem Spielclub eine Rolle erarbeiten und am Schluss es dann ein Stück gegeben wird, sondern die müssen eiskalt ins Wasser und sich mit ihrer Bühnenangst, die teilweise noch welche haben, auch konfrontiert sehen.
Beim Improvisieren lernen die Darsteller, ihre Angst zu überwinden, kreativ zu werden und sich als Team zu verstehen. Einer muss auf den anderen ganz genau achten, sehen, was er tut und schnell darauf reagieren. Eine gute Übung für das Schauspielerhandwerk, sagt Theaterpädagoge Hof. Das Ganze ist als Training gedacht, wie beim Sport. Training für den Theaternachwuchs.
Ja, also bei den Jugendlichen auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher, dass man in ein paar Jahren sicherlich auch welche als professionelle Schauspielerin und Schauspieler auf Bühnen in Deutschland, Schweiz, Österreich sehen wird. Ja, das ist auch ein Zweck.
Weil dieses Improvisieren ein Training für das Schauspielern ist, nennt es sich Impro-Sport. Es wird auf vielen Bühnen ganz ähnlich gemacht wie in Kassel. Auf der Bühne verlieren die Darsteller jedenfalls schnell ihre Nervosität und spielen frei von der Leber weg. Mit vollem Körpereinsatz. Da wird gesprungen, gekämpft und gehüpft, zur Freude des Publikums. Der Jüngste auf der Bühne ist der 14-jährige Marcel. Er ist kaum zu bremsen und würde am liebsten stundenlang spielen.
Ich mache mit, weil ich später Schauspieler werden will. Und ich finde das einfach als schöne Erfahrung. Da kann man so viel lernen, auch viele neue Menschen kennenlernen. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht.
Mut und Ausdauer brauchen Marcel und seine Mitstreiter allemal. Und sie dürfen sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn das Publikum plötzlich eine Brotschmier-Olympiade auf der Bühne sehen will.
Grün, jetzt geht's los.
Nach dieser Vorstellung wollen die Laiendarsteller in den kommenden Monaten ein richtiges Stück proben und dabei ihre Erfahrungen aus dem Impro-Sport nutzen.
Jugend trainiert für die Bühne. Jens Wellhöhner über den Impro-Sport beim Staatstheater Kassel. Zum Schluss gibt's noch was auf die Ohren. Denn unsere Kollegen von HR2 Kultur und die Stadt Wiesbaden veranstalten bis zum kommenden Sonntag das HR2 Hörfest. Zum 15. Mal schon übrigens. Und wieder gibt es an verschiedenen Orten in Wiesbaden Klänge, Sounds und Geschichten zu hören. Julika Tillmanns.
Er ist ein Charakterkopf mit einer Charakterstimme. Der Schauspieler Hans Zischler eröffnet in diesem Jahr das HR2 Hörfest in Wiesbaden mit einer Erzählung von Gustave Flaubert, Ein schlichtes Herz.
Er fügte hinzu, man wolle ihn verheiraten. Er allerdings habe keine Eile und warte auf eine Frau nach seinem Geschmack. Sie senkte den Kopf. Dann fragte er sie, ob sie ans Heiraten dächte. Sie erwiderte lächelnd, es sei hässlich, sich über sie lustig zu machen.
Wie es weitergeht zwischen Theodore und Felicité, das ist aus dem Mund von Hans Zischler am Mittwoch in der Villa Clementine zu hören. Der Hörfest-Filmabend bietet zwei ganz unterschiedliche Musikerporträts. Eines über Bill Drummond, den Kopf der ehemaligen Elektroband KLF, der jetzt neue Wege in der Musik sucht. Und ein anderes über den Pianisten David Helfgott, dessen geniale Musikalität einhergeht mit einer unwiderstehlichen Fröhlichkeit.
Enjoy, genieße es, genieße den Moment. Wir wissen das alle, aber er praktiziert es und mahnt uns immer alle, dass wir das auch mit ihm tun sollen.
In der Wartburg gehört die Bühne den Schülern. Sie präsentieren Klanggeschichten und Soundexperimente, die sie gemeinsam mit Wiesbadener Künstlern entwickelt haben. Im Labyrinth des Hörens erklärt eine Gesprächslinguistin, wie es kommt, dass wir oft nur mit halbem Ohr hinhören. Ein Liedermacher und ein Musikpädagoge bereiten dem Publikum Stimmerfahrungen zwischen Summen, Seufzen und Singen. Und ein Filmkomponist gibt Einblick in seine Arbeit. Ali N. Askin hat schon Musik gemacht für Pettersson und Findus, den Tatort und Türkisch für Anfänger. Am Samstag ist traditionell der Abend für die große Kleinkunst. Musik und Kabarett, nie gehörte Instrumente, begnadete Sänger, Klamauk und Klassik, das bietet die HR2 Hörgala im Staatstheater. Für die perfekte Mischung sorgen in diesem Jahr die Musikkabarettisten von Prozedur und der herrlich böse Matthias Tretter, die Instrumentalartisten von Jewel und die musikalische Spaßguerilla mit dem treffenden Titel Suchtpotenzial.
Ich bin deine Droge, dein Halluzinogen. Komm mit auf meinen Trip, ich werd dir deinen Kopf verdrehen.
Zum Abschluss am Sonntag wird das beste Kinderhörbuch des Jahres 2015 ausgezeichnet. Es ist das Hörspiel Kommissar Gordon, der erste Fall. Und der handelt davon, wie einem Eichhörnchen die Nüsse gestohlen wurden.
Julika Tillmanns über das HR2 Hörfest zu erleben bis Sonntag in Wiesbaden. Das war die Kulturlust in HR Info. Den Podcast zum Nachhören oder Abonnieren finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.